Ab dem Moment, wo das Mikro in meiner Hand ist, wisst ihr nicht, was passiert. Deswegen würde ich euch einladen, einfach noch einmal mit mir zusammen aufzustehen, wenn ihr das mögt. Vielleicht schaust du einmal zu der Person neben dir, vielleicht ist nur auf einer Seite jemand neben dir oder auf beiden oder vielleicht nur hinter dir, aber irgendjemanden wirst du finden. Eiko und Viktor, ihr müsst euch da irgendwie connecten. Sag doch einmal zu der Person neben dir, Gott ist gut. Ja, das, ich will es mal ganz ehrlich sagen, das klang so semi-überzeugt. Also wir versuchen das noch einmal in die andere Richtung. Falls da niemand ist, nimm einfach die gleiche Person und sag doch einmal wirklich aus Überzeugung, Gott ist gut. Amen. Und jetzt nimmst du nochmal jemand anders oder wieder die gleiche Person und du sagst, und Jesus ist heute hier. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, ich bete, dass du in diesem Augenblick jede Schwere, jede Belastung, jede Bedrücke, jeden Gedanken, der uns irgendwie hineinziehen will, schon jetzt in unseren Alltag, der in diesem Augenblick schwer auf unserem Herzen liegt, nimm den von uns weg, Herr. Und ich bete, dass du in diesem Augenblick mit deinem Heiligen Geist kommst, Herr Jesus, und dass du in unserer Mitte regierst. Du sagst in deinem Wort, da wo wir zu zweit, zu dritt zusammen sind und wir sind ja viel mehr, da bist du mitten unter uns. Und deswegen bete ich, dass deine Kraft, dass deine Gegenwart sich in diesem Augenblick manifestiert. Herr, ich bete, dass jeder Gedanke, der sich gegen die Wahrheit deines Wortes erheben will, in diesem Augenblick weichen muss. Wir zerbrechen in deinem Namen Gedankenfestungen und rufen Freiheit über jeden Gedanken aus. In Jesu Christi Namen. Und ich bete, Herr, dass jede Not, jede Krankheit, jede Gebundenheit, jede Herausforderung im materiellen Leben heute Morgen ihre Begegnung findet. Wirk du, Heiliger Geist, und mach du Jesus Christus groß in unserer Mitte. Im Namen unseres Herrn Jesus. Amen. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Günther hat sein rotes Büchlein geholt, um aufzuschreiben, was ich sage. Dann ja, ich habe in der Bibel ein ganz, ganz großes Glaubensvorbild gefunden. Und jetzt sagst du, naja klar, Jesus, ja das stimmt. Es ist wie im Kindergottesdienst, Jesus ist immer die richtige Antwort. Was ist weiß und lebt am Nordpol? Okay, das ist ein Eisbär. Aber grundsätzlich in der Bibel ist Jesus immer die richtige Antwort. Aber es gibt noch andere Glaubensvorbilder im Wort Gottes, von denen wir auch lernen dürfen. Und manchmal können wir uns mit denen sehr gut identifizieren, weil sie vielleicht irgendetwas haben an sich, das uns sehr ähnlich ist. Und eine Person in der Bibel, die mein Held ist, heißt Bartimäus. Bartimäus wird im Markus-Evangelium erwähnt und ich liebe ihn darum, weil er aus einem Momentum, aus einer einzigartigen Situation einfach das Allerbeste rausholt, was man nur rausholen kann. Weißt du, wir alle haben, glaube ich, verstanden, dass Gott, dass Jesus, dass der Heilige Geist immer mit uns ist. Stimmt das? Er ist immer da. Er ist überall gegenwärtig. Er geht mit uns durch jeden Tag, durch jede Stunde, durch jede Sekunde und das wirklich unser ganzes Leben lang. Daran gibt es nichts zu rütteln, überhaupt gar keine Frage. Aber dennoch, glaube ich, haben wir auch alle verstanden, dass es manchmal dieses Momentum gibt, in denen uns Jesus, in denen uns Gott auf eine ganz besondere, auf eine sehr spezielle, auf eine sehr mächtige Art und Weise begegnen will. Das Ding ist, irgendwie abzuspüren, wann dieser Moment da ist. Und für mich ist Bartimäus darin der König. Er hat rausgefunden, was muss ich tun, um Jesus zu ergreifen und von ihm das zu bekommen, was Gott mir geben möchte. Und ich möchte euch dieses Setting einmal ganz kurz erklären. Zur Zeit von Jesus war die Stadt Jericho so praktisch wie zweigeteilt oder es gab zwei Ortskerne. Und zwischen diesen Ortskernen verlief eine Straße. Und diese Straße, das war der Hauptweg der Pilger nach Jerusalem. Das heißt, auf dieser Straße war zur Zeit des Passafestes und des Pfingstfestes und des Laubhüttenfestes mega viel los. Also das war so wie die Fußgängerzone in der Weihnachtszeit. Also wenn du betteln willst und damit deinen Lebensunterhalt verdienen willst, setz dich Weihnachten in die Fußgängerzone, es läuft gut. Nicht jeder, der da bettelt, ist wirklich obdachlos. Manche haben es einfach als eine gute Geschäftsidee entdeckt. So, aber trotzdem sei großzügig und der Herr weiß und so weiter. Also gar kein Ding. Aber zur Zeit von Jesus war diese Fußgängerzone einfach die Straße, die Jericho und Jericho miteinander verbunden hat. Da kamen sie alle lang. Und sie waren in dieser Laune, wie wir zu Weihnachten. Wir gehen den Herrn begegnen und ich bin großzügig, weil ich will da ankommen und ich möchte vorbereitet sein, dem Herrn in Jerusalem zu begegnen. So jeder, der betteln wollte, setzte sich in Jericho an die Durchgangsstraße. Und an diese Straße setzte man auch Bartimäus. Und Bartimäus ist blind und er sitzt dort und bettelt. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf schauen wir in die Bibel und lesen einfach einmal den Bibeltext. Der steht im Markus-Evangelium und dort im 10. Kapitel und ich lese ab Vers 46 und durch bis Vers 52. Da steht Folgendes: Und sie kommen nach Jericho, also Jesus und seine Jünger. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Weg. Diese Geschichte wird in den Evangelien wiederholt erzählt. Und ein Evangelist sagt, sie gehen nach Jericho rein und der andere sagt, sie kommen aus Jericho raus. Darum habe ich euch erzählt, dass Jericho zur Zeit von Jesus zwei Ortskerne hatte. Das heißt, wenn du vor Jesus läufst und schaust, dann kommen sie aus Jericho raus. Wenn du hinter Jesus läufst und schaust, gehen sie nach Jericho rein. Beides ist richtig, ist kein Widerspruch in der Bibel. Falls dir mal jemand sagt, die Bibel hat ja auch Fehler. Nein, ist kein Fehler. Archäologen wissen heute, dass die Blickwinkel beide ihre Richtigkeit haben. An der Straße saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, der Herr, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf, kam zu Jesus. Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Bartimäus ergreift sein Momentum mit Jesus Christus. Und wenn du sagst, Marco, aber das ist so schwer, ich kann manchmal einfach diesen Moment, wo Jesus da ist, wo er handeln will, ich kann den einfach nicht sehen. Bartimäus konnte das auch nicht. Er war blind und er kriegt es trotzdem hin. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, Jesus hat auch für dich diese Augenblicke seines mächtigen, seines eingreifenden Wirkens vorbereitet und er will dir beibringen, dass du sie ergreifst, dass du sie erfasst und dass du sie für dich in Anspruch nimmst. Wenn du mich nach einem Thema für diese, nach einem Ziel für diese Predigt fragst, ich möchte, dass du hier rausgehst, gestärkt in deinem Glauben. In deinem Alltagsglauben und auch in der Gabe des Glaubens, dass du sie empfängst und dass du das greifst, was Gott für dich hat. Und damit es wirklich geschieht, möchte ich noch einmal ganz kurz für euch beten, nur mit einem Satz. Himmlischer Vater, öffne jedes Herz, das, was du heute Morgen auf deinem Herzen hast, zu empfangen. Wirke in uns einen unerschütterlichen und festen und manches Mal situationsbezogenen Bartimäus-Glauben im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Und ich möchte euch vorab erstmal beruhigen. Also diese Predigt hat nur einen Punkt. Also ihr seid zum Mittag zu Hause. Aber um die ganze Wahrheit zu sagen, dieser eine Punkt hat 7 Unterpunkte. Aber jeder einzelne Unterpunkt ist auch sehr kurz. Und wenn ich mich mal bei einem etwas länger festbeiße, macht ihr keine Sorgen, dann ist der nächste noch kürzer wieder. Also es wird alles gut werden. Gar kein Problem. Der erste Punkt beginnt mit folgendem Gedanken. Es saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Weg. Und ich möchte bei diesem ersten Gedanken tatsächlich wahrscheinlich den längsten Teil dieser Predigt einhaken. Denn mir fällt da was auf. Ich weiß nicht, ob dir das auch auffällt. Da heißt es hier im Text, und ich finde es spannend, manchmal sind Details einfach das Ding, der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler. Was fällt euch an seinem Namen auf? Ich sag dir, was mir an seinem Namen auffällt. Er hat gar keinen Namen. Warum nicht? Was wird hier eigentlich erklärt? Der Sohn des Timäus ist er. Das heißt auf Aramäisch oder Hebräisch in der Zeit im Dialekt, den man damals gesprochen hat, Bartimäus. Also sein Name ist Sohn des Timäus und das ist so ähnlich wie der Nachname, aber es ist kein Vorname. Also ich versuche mich hineinzuversetzen, wie das Leben dieses Mannes begonnen hat. Ein Blindgeborener zur Zeit von Jesus, das war nicht unbedingt das, was sich eine Familie gewünscht hat. So als Bartimäus zur Welt kam, hat sich sein Vater Timäus irgendwie keine Gedanken darüber gemacht, wie er ihn nennen würde. Im Übrigen, Timäus heißt der Geehrte, der wohlwollend Betrachtete. Und er ist der Sohn von jemand Geehrtem, von jemand wohlwollend Betrachteten, aber er ist eben nur der Sohn von dem, er selber war es nicht wert, dass man sich Gedanken macht, ihm auch einen Namen zu geben. Und hey, ich möchte dir heute Morgen, ich möchte mal eine Lanze für unsere Namen brechen und für unsere Eltern, die uns die Namen gegeben haben. Im Allgemeinen sind es ja die Eltern und wenn es bei dir jemand anders war, wer auch immer, wer dir den Namen gegeben hat, sei doch einfach mal der Person dankbar dafür. Und egal, ob du deinen Namen magst oder nicht magst und egal, ob dein Name eine gute oder eine schlechte Bedeutung hat, sei einfach einmal dankbar dafür, dass du einen Namen hast, weil unser Name drückt etwas aus, dass wir ein Individuum sind, dass wir eine Persönlichkeit sind, dass wir gerufen werden können und dass jeder, der uns mit unserem Namen ruft, dann auch weiß, wen er ruft und wir wissen, dass wir gerufen werden wegen unseres Namens. Namen sind was Gutes, stimmt das? Namen sind was richtig Gutes. Und jemand hat uns einen irdischen Namen gegeben, also wir sind da einen ganzen Schritt weiter als Bartimäus, aber manchmal fühlen wir uns trotzdem in unserem Leben, in unserer Lebenssituation doch so ein bisschen wie namenlos. Also ich bin da ganz ehrlich zu euch, ich komme ja aus Vena. Hast du schon mal was von Vena gehört? Oder einige nicken aus Nettigkeit, aber in Wirklichkeit, wenn man ganz ehrlich ist, global betrachtet, Vena ist jetzt nicht der Ort, von dem man in New York oder Moskau oder Peking spricht. Das Reiderland überhaupt, also wusstet ihr, dass es ein Reiderland gibt? Echt? Also ihr seid wirklich sehr, sehr freundliche Menschen, weil eigentlich weiß man das nicht. Nein, das ist einfach, das ist diese Ecke vor Holland. Also wir liegen hinter der Ems am Dollard und an der Grenze zu Holland. Also bei uns ist Schluss. Da ist einfach Ende. Das heißt, wenn ich irgendwo auftauche, bin ich Marco aus dem Reiderland. Das ist so, also du fühlst dich vielleicht ein bisschen wie, naja, auf mich hat auch keiner gewartet heute. Und das ist vielleicht das Gefühl oder der Gedanke, den du manchmal in deinem Leben hast. Du hast das Gefühl, ja, alle sind irgendwie gestellt und gesetzt, außer ich bin so ein bisschen außen vor, eigentlich bin ich hier über und umso jünger man ist, umso öfter erlebt man das vielleicht und wenn man reift im Leben, hat man es vielleicht nicht mehr so oft, aber manch einer trägt das durch sein ganzes Leben und ich möchte dir heute Morgen sagen, hey, du bist jemand. Also erstens hat dir schon jemand hier auf der Erde einen Namen gegeben und zweitens hat Gott einen Namen für dich und es ist wichtig, nicht wichtig, welchen Namen du bei Menschen hast, weil Gott einen Namen für dich hat. Aber lass mich dir noch was zu deinem irdischen Namen sagen, weil ich glaube, vielleicht betrifft es jemanden. Irgendwie hatte ich in der Vorbereitung diesen Impuls. Also manche Namen haben total gute Bedeutung. Also meine Frau zum Beispiel, die heißt ja Esther. Esther ist persisch für das hebräische Kohav, was Stern bedeutet. Also Stern. Esther bedeutet Stern. Stern ist ein cooler Name. Und es ist so ihr Leben. Sie darf einfach so strahlen und leuchten und das anderen Menschen mitgeben, was Jesus für sie getan hat und so weiter. Ihr Name ist Programm. Das ist sehr, sehr klasse. Ich hingegen heiße Marco. Okay, jetzt kannst du sagen, es ist ein biblischer Name wie Markus, also aus der Bibel, der Evangelist und so. Ja, das stimmt. Allerdings bedeutet der Name Marco oder Markus dem Kriegsgott Mars geweiht. So, also mein Name ist für mein Leben nicht Programm. Könnt ihr diesen Gedanken nachvollziehen? Okay, aber, und das ist das Geniale, weißt du, der Name hat auch noch eine zweite Bedeutung und er ist sowas wie Hammer. Und ja, das habe ich für mich angenommen. Also ich bin einfach der Hammer. Aber ich wünsche mir auch, dass das Wort, das ich dir predige, wie ein Hammer einfach durch die Kruste deines Herzens schlagen kann. So, also kann auch mein Name für mich ein Stück weit Programm sein. Aber das Ding ist, manche Namen, eben wie auch meiner, bestimmen vielleicht nicht die Richtung unseres Lebens und sollen sie auch nicht bestimmen. Aber auch das ist biblisch. In der Bibel gibt es einen Menschen, der heißt Jabez und das bedeutet Schmerz. Und er spricht ein Gebet und Gott führt sein Leben in eine völlig andere Richtung. So, manchmal ist unser Name dazu da, dass wir sagen, wie ich heiße, das ist nicht mein Leben, sondern es erinnert mich daran, wie mein Leben eben genau nicht ist und ich laufe in eine völlig andere Richtung. Und der andere sagt, nein, mein Name ist genau das Programm meines Lebens und ich folge einfach der Bedeutung meines Namens. Und beides ist wertvoll und gut. Das Einzige, was wichtig ist, lerne es, deinen Namen zu wertschätzen und leb in die eine oder in die andere Richtung aus. Und dann gibt es noch diese persönlichen Namen. Ich weiß nicht, ob euch sowas interessiert, aber einfach nur zu eurer Unterhaltung. Wir haben auch noch Spitznamen füreinander, meine Frau und ich. Und das sind wieder so ganz persönliche Dinge. Also du darfst mich niemals so nennen, wie meine Frau mich nennt. Und du darfst auch meine Frau niemals so nennen, wie ich sie nenne. Okay, ich weiß, ihr wollt jetzt wissen, wie wir uns nennen. Alle außer Eike. Der es auch wissen will, aber ein frommes Kopfschütteln. Nein, 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 nein. Also, das Ding ist folgendermaßen, ich erzähle es euch einfach. Meine Frau kommt ja aus Brasilien und auf Portugiesisch ist die Koseform von Marco Marquinho. Aber weil Marquinho zu lang ist, wurde daraus im Laufe der Zeit Quinho. Aber weil Quinho auch noch zu lang ist, wurde daraus dann irgendwann nach Jahren Ki. So, das ist mein Spitzname. Okay, MG, ja, oh je, ja. Aber ich weiß, wer gemeint ist, wenn gerufen wird. Und bei meiner Frau ist es genauso. Die Koseform von Esther auf Portugiesisch ist Esthersinia. Das ist aber zu lang, also wurde daraus Tersinia. Und weil das auch zu lang ist, wird daraus T. Also wir rufen uns bei uns in der Küche mit T und Ki. Und wir wissen, wer gemeint ist. Aber ihr dürft uns niemals so nennen. Und wenn meine Frau das nächste Mal wieder dabei ist, dürft ihr nicht mal sagen, dass ihr das wisst. Das ist der Bund zwischen uns. Aber was ich sagen will ist, es gibt diese persönliche Seite von Namen, die wirklich ganz, ganz einzigartig ist. Und es gibt den Namen, mit dem wir gerufen werden von allen. Aber dieses Zusammen und das alles gibt uns Identität. Aber damit ist es nicht genug. Es ist gar nicht so wichtig, welchen Namen du bei den Menschen hast, weil Gott hat dir einen Namen gegeben. Lass mich dir das einmal ganz kurz an der Bibel beweisen. Jesus sagt Folgendes in Lukas 10, im 20. Vers, da sagt er, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmel geschrieben sind. Also Gott hat sich dich im Himmel nicht notiert als Mensch Nummer 7 Milliarden irgendwas, sondern er hat sich dich notiert mit deinem Namen. Und ich habe noch eine bessere Nachricht. Er hat dich nicht nur mit deinem irdischen Namen notiert, weil es könnte ja auch sein, dass es jemanden gibt, der genauso heißt wie du und dann wären da zwei mit dem gleichen Namen und dann wüsste man am Petrus am Eingangstor vom Himmel gar nicht genau und so weiter. Nein, Jesus hat dich im Himmel notiert, das steht in Offenbarung 2, Vers 17 im zweiten Teil, ich werde ihm, also jedem von euch, ich werde ihm oder ihr einen weißen Stein geben, wenn wir im Himmel ankommen, und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als nur der, der ihn empfängt. Krass, oder? Also Gott hat im Himmel auch so einen Namen wie meine Frau für mich. Also bei ihr bin ich Kiwi, ich bin gespannt, was ich bei Gott bin. Gott hat einen Namen nur für dich. Unabhängig davon, welche Bedeutung, unabhängig davon, welche Wichtigkeit, unabhängig davon, welche Idee die Person, die dich benannt hat, hatte, Gott hat noch eine viel bessere Idee. Du bist jemand bei ihm. Hey, es gab so früher mal eine alte Werbung für die American Express Karte. Kennt die noch jemand? Ich bezahle einfach mit meinem guten Namen. Heute kannst du es mit einer einfachen Sparkassenkarte. Damals war es noch was Besonderes. Und hey, diesen guten Namen, den hast du bei Gott. Wenn du zu ihm betest, dann ist es nicht irgendjemand, der spricht, sondern dann bist du sein Kind mit einem Namen, der im Himmel genannt ist. Und er hört deinen Namen, er hört dein Gebet, er achtet auf dich, weil er dich kennt, weil er dich liebt. Und noch, lass mich dazu sagen, das gilt für jeden Menschen in diesem Raum. Du bist da keine Ausnahme. Es ist nicht wichtig, welchen Namen du bei Menschen hast. Gott hat einen Namen für dich. Ich lese mal weiter. Zweiter Gedanke. Als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Mir ist der folgende Gedanke wichtig und den halte ich ein bisschen kürzer. Bartimäus konnte nicht sehen, aber er konnte ungeheuer gut hören. Und ich stelle mir das vor, dass er Tag ein, Tag aus, Woche für Woche, Monat für Monat, vielleicht Jahr für Jahr, dort an dieser Straße sitzt und dort hingesetzt wird und dass er dort lauscht, was die Menschen reden, die vorbeigehen, um nach Jerusalem zu ziehen, um dort Gott anzubeten. Und irgendwann kam dieses Gerücht auf, habt ihr schon gehört von diesem Jesus von Nazareth, der da irgendwie in Galiläa so viele Wunder tut und so weiter. Habt ihr schon gehört? Und der Nächste erzählt, ja, und ich habe gehört, der ist sogar in Bethlehem geboren und irgendwie ein Nachkomme von David. Und irgendwie sitzt Bartimäus da und er sammelt diese ganzen Informationen und er baut in seinem Kopf eine Idee an die andere und irgendwann kommt er zu der Schlussfolgerung, dieser Jesus, ein Sohn Davids, in Bethlehem geboren, das muss der Messias sein. Also wenn der vorbeikommt, dann werde ich meine Chance ergreifen und ich werde es schaffen, ihn zu rufen, sodass er mich hört. Und ich möchte dir einfach das mit auf den Weg geben. Hey, ein echter Glaube, ein echtes, tiefes Vertrauen in Gott, das hält auch der rationalen Prüfung stand. Bartimäus war nicht aus der Fassung zu bringen, als man zu ihm gesagt hat, jetzt halt die Klappe, das ist nicht der, den du meinst oder was auch immer man da gesagt hat, sondern er wusste, dieser Jesus ist der, dem ich vertraue, an den ich glaube und deswegen rufe ich, bis er mich hört. Echter Glaube hält auch der verstandesmäßigen Prüfung stand und darüber hinaus Gott hat sich uns mit sehr vielen Namen in der Bibel offenbart. Es gibt so Statistiken, das sind Jahrhunderte. Aber die Bibel nennt uns einen Namen, in dem sich Gott offenbart hat, in dem die rettende, die heilende, die befreiende, die wiederherstellende Kraft liegt. Und dieser eine Name heißt, die richtige Antwort ist immer, ha, ihr seid richtig gut. Er heißt Jesus, Jesus Christus, Jesus von Nazareth, Jesus der Sohn Gottes. In Apostelgeschichte 4, Vers 12, da steht, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben. Und ich liebe diesen letzten Teil, in dem wir gerettet werden müssen. Ist es nicht krass? Gott könnte ja auch sagen, wenn du mich anrufst, dann überlege ich mir, ob ich dich retten will. Aber die Bibel sagt uns, wenn wir Gott anrufen in dem Namen Jesu Christi, dann werden wir gerettet werden müssen. Dann wird er handeln, kein Zweifel. Er hört seinen Namen, wenn wir ihn rufen. Der dritte Gedanke, den ich teilen möchte, ist, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber für jeden, der Jesus folgen möchte, wird es im Leben Widerstände geben. Und ich sage dir mal ganz ehrlich, das ist auch gut so. Weil Siege und Erfolge kannst du ja nur haben, wenn du zuvor einen Kampf gewonnen hast, stimmt das? Und Veränderung im Leben. Also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich auf mein Leben schaue, jede charakterliche Veränderung, die ich erfahren habe, habe ich durch Reibung erfahren. Durch Widerstände, in denen ich lernen musste, dass ich bei mir was verändern muss. Würde es keine Widerstände geben, wäre ich immer noch der gleiche Schlumpf, der ich war an dem Tag, als ich mich bekehrt habe. Und das wäre nicht gut für euch. Ihr würdet mir gar nicht zuhören wollen. Also es ist gut im Leben, Reibungen und Widerstände zu erleben. Das ist in Ordnung. Und es wird sie geben. Das ist eine Tatsache, ein Fakt für jeden Christen. Aber Bartimäus lehrt uns, wie wir mit den Widerständen umgehen dürfen. Er sagt Folgendes, oder die Bibel sagt Folgendes: Viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr. Und ich weiß nicht, wer zu Bartimäus gesagt hat, dass er schweigen soll. Ob das irgendein superschlauer Jünger von Jesus war, der irgendwie hinlief und so: Bartimäus, pssst, das ist Kirche, nicht so laut. Oder ob es irgendeiner war, der zufällig nur mitlief, keine Ahnung. Aber eins ist sicher, Bartimäus hatte ein Anliegen, er schreit es zu Gott und irgendjemand sagt: Halt die Klappe. Das ist nicht dein Tag. Das ist ja ungehörig. Und weißt du, in dieser Kirche wird es nicht passieren, dass irgendjemand sowas sagt. Richtig? Nein. Aber die Stimmen in uns selber, wenn wir Gott suchen und zu ihm beten, sagen manchmal genau das Gleiche: Komm, Marco, hör auf. Das ist nicht dran. Du bist heute nicht würdig dafür. Gott kann das heute nicht hören. Also diese Stimmen gibt es, stimmt's? Bartimäus hat was verstanden. Schrei einfach noch lauter. Einfach lauter. Schrei drüber weg. Alles, was sich zwischen dich und dem Wirken Gottes stellen möchte, schrei es weg. Und hey, du musst es ja nicht in der Fußgängerzone wegschreien und auch nicht beim Aldi an der Kasse, sondern vielleicht irgendwo, wo du alleine bist und wo dich nicht unbedingt jemand hört, und vielleicht das Fenster vorher zumachen, damit die Nachbarn nicht denken, du hast einen hysterischen oder so. Aber hey, und es ist auch nicht nur die laute Stimme, sondern vor allem das Herz, das sagt: Nein, ich lass mich nicht übertönen. Ich rufe lauter, bis Jesus mich gehört hat. Weißt du, Widerstände, die aus der Welt, aus dem Fleisch, aus unseren Gedanken kommen, bestätigen dir, dass du wirklich mit Jesus unterwegs bist. Versteh mich hier richtig. Korrektur von Leitern in der Gemeinde ist keine Anfechtung vom Teufel. Also nur, dass wir uns da richtig verstehen. Wenn mich eine Predigt mal herausfordert, ist das keine Anfechtung vom Teufel, sondern Gott möchte mir was mitteilen und in mir was verändern. Und ich meine auch nicht, dass ich mich in meinem ganzen Leben mega dumm anstelle und einen Fehler nach dem anderen produziere und es geht dann einfach alles schief. Das ist nicht Anfechtung vom Teufel, sondern das ist einfach meine eigene Dummheit, und dann muss ich Entscheidungen neu treffen und anders treffen und auch lernen und mich verändern in der Art und Weise, wie ich Entscheidungen treffe. Das meine ich nicht mit Widerständen. Ich meine diese Widerstände des inneren Zweifels, diese Widerstände, die sagen: Ja, aber wissenschaftlich geht das ja gar nicht und so weiter. Das sind die Stimmen, die werden sich gegen uns erheben, und wir dürfen sie überwinden und wir dürfen siegreich über sie sein. Paulus schreibt an Timotheus: Alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden auch verfolgt werden. Und manchmal müssen wir uns fragen, wenn wir in dieser Welt gar nicht mehr belächelt werden, wenn niemand sagt, dass er unseren Glauben doof findet, wenn niemand uns irgendwie in irgendeiner Weise komisch betrachtet, weil wir Jesus Christus nachfolgen, müssen wir uns fragen, ob es überhaupt noch sichtbar wird, dass wir Jesus nachfolgen. Denn Jesus nachzufolgen bedeutet, völlig anders zu sein als die Welt, stimmt's? Und ihm nachzufolgen und ihm zu lieben bedeutet ja auch, von ihm zu erzählen und ihn nach außen zu tragen. Und in dem Moment, wo wir überhaupt keine Widerstände der Form mehr erleben, bedeutet es eigentlich im Umkehrschluss, wir tragen ihn gar nicht mehr nach draußen. Kannst ja mal für dich persönlich drüber nachdenken. Vierter Gedanke. Ihr merkt, ich bin schnell, oder? Lasst euch nicht täuschen. Spannend wird es dann, wenn man sagt, ich komme zum Schluss. Aber okay. Vierter Gedanke. Jesus blieb stehen, und sagte, ruft ihn. Ich glaube, dass Markus uns zwei Gaben des Heiligen Geistes vor Augen malen will. Die erste Gabe ist Glaube. Darüber schreibt Paulus im Korintherbrief ja auch. Und Bartimäus hat im Herzen diesen unerschütterlichen Glauben. Er weiß, das ist die Situation, jetzt wird Gott wirken. Es ist nicht dieser Rettungsglaube, den wir immer haben, wo wir sagen, klar, ich weiß, ich folge Jesus, ich bin gerettet, ich bin erlöst, Gott hat mir vergeben. Das sollen wir immer in unserem Leben wissen. Aber es gibt dieses Momentum, wo wir wissen, wenn ich für diesen kranken Menschen bete, der wird gesund. Wenn ich für diese Situation bete, dann greift Gott ein. Und Bartimäus weiß, wenn ich jetzt zu Jesus rufe, dann wird er handeln und ich werde wieder sehen. Das ist die Gabe des Glaubens. Und ich glaube, Markus malt uns hier praktisch vor Augen, wie die aussehen kann. Und die zweite Gabe, die er beschreibt, ist das Wort der Erkenntnis. Hey, Jesus, ich glaube, wir alle wissen, Jesus ist ganz Mensch zum Zeitpunkt, als er dort läuft, aber er ist auch ganz Gott. Stimmt das? Okay. Ich habe mich gefragt, warum ruft Jesus Bartimäus nicht selber? Also er könnte doch sagen, hey Barti, komm her. Könnte er machen, macht er aber nicht. Er sagt zu jemandem, geh hin, ruf ihn. Und genauso funktioniert die Gabe der Erkenntnis, das Wort der Erkenntnis. Du bekommst von Gott, hey, das ist die Person, der möchte ich begegnen. Geh hin und sag diesem Menschen das. Und ich möchte uns ermutigen, diesen Impulsen ab und zu folgen. Zu wissen, okay, da ist jemand mit einer Not und ich gehe zu diesem Menschen hin und ich sage ihm, hey, das ist deine Not und das will Gott tun. So detailliert, wie Gott es eben zeigt. Hier weiß die Person nur, hol ihn her. Und er holt ihn hin. Er sagt, hey, Jesus ruft dich, komm einfach mit. Und lass mich zu diesem Gedanken folgende These aufstellen. Gott hört dich immer. Also sobald du betest, hört Gott dich. Das weißt du, oder? Gott hört alles. Er hat das größte Ohr des Universums. Er hört alles. Er hört dich nach seinem Willen. Passt das, was du dir wünschst, mit dem zusammen, was er denkt und was er gesagt hat? Und er handelt zu seiner Zeit. Also diese drei Gedanken müssen wir verstehen. Er hört dich immer. Er hört dich nach seinem Willen. Manchmal ist die Erhörung eines Gebets viel größer als das, was wir gebetet haben. Oder anders als das, was wir gebetet haben. Und das ist okay, weil Gott ist einfach schlauer als wir. Er weiß einfach mehr und deswegen ist es gut. Und er handelt zu seiner Zeit. Was Ding ist, und das ist für uns Menschen ungeheuer schwer zu verstehen und zu packen, dass Gott außerhalb von Raum und Zeit ist. Die Bibel sagt, für ihn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Okay, also es kann in einer Sekunde so viel passieren wie sonst in 1000 Jahren, aber es kann auch 1000 Jahre dauern, bis überhaupt was passiert. Also Gott hat eine andere Uhr als du und ich. Tut mir leid. Aber es ist trotzdem ermutigend zu sehen, dass er bei Bartimäus nicht 1000 Jahre gewartet hat, sondern sofort. Jesus sagt, ruf ihn und dann geschieht und ich komme zum fünften Gedanken. Folgendes, er aber warf sein Gewand ab, sprang auf, kam zu Jesus. Ich versuche mir diese Szene bildhaft vorzustellen. Erinnert euch kurz, Bartimäus ist blind. Er sitzt am Straßenrand. Er hat einen Mantel überliegen. Manche sagen, historisch gesehen, das muss ein Mantel sein, der irgendwie von der Synagoge gekennzeichnet wurde, dass er bezeugt blind ist und betteln darf. Also der ist wirklich blind. Der hatte wie heute diese drei Punkte drauf oder irgendein Kennzeichen, sodass man wusste, wenn ich da vorbeigehe und der bettelt, der ist blind, also gib dem ruhig was, der betrügt dich nicht. Und er sitzt in diesem Mantel und dieser Mantel ist vor diesem Hintergrund sein Lebensunterhalt. Das ist sein Zuhause, seine Wärmequelle, das Einzige, was er wahrscheinlich wirklich selbst besitzt. Und er sitzt dort in diesem Mantel und in dem Moment, wo jemand zu ihm sagt, hey komm, Jesus ruft dich, schmeißt er seinen Mantel weg, springt auf, rennt los und er ist blind. Also er hätte auch die nächste Laterne treffen können, aber es war ihm egal. Er sagt, ich lauf los. Und ich möchte dich ermutigen an diesem Morgen, sei fest entschlossen, dein altes Leben endgültig ein für alle Mal und für immer hinter dir zu lassen. Wenn du wirklich eine Veränderung von Gott in deinem Leben willst, wird es immer bedeuten, dass du so manches loslassen musst und einfach hinter dir lassen darfst. Und ich ermutige dich, mach das. Meine fünfte These ist, alte Lasten gehören nicht ins Reich Gottes. Aber wenn ich jetzt streng werden dürfte, würde ich sagen, Mann, lass doch diese Bitterkeit endlich los, was man damals gesagt hat. Tu mir einen Gefallen. Schütt es ein letztes Mal vor Gott aus und sag, Herr, ich vergebe, ich lass es los. Und diese eine Sünde, von der ich nicht lassen kann, geh einmal damit vor Gott und sag, Herr, wenn ich das nochmal tue, töte mich. Du wirst es nicht wieder tun, verspreche ich dir. Aber lass es los. Schmeiß es vor Gott weg, diese ganzen alten Lasten, dieser ganze alte Schrott, das hat im Reich Gottes nichts zu suchen, das macht doch nur dein Leben schwer und kaputt. Wie cool ist es, dass Bartimäus gesagt hat, weißt du was, Mantel adieu. Der sechste Gedanke. Es passiert was Abstraktes. Bartimäus steht vor Jesus, Jesus guckt ihn an und sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Wenn ich Bartimäus wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, hä, bin ich blind oder du? Ja, ich bin blind, ich will natürlich sehen. Also was denn sonst? Warum sollte ich hier stehen mit meinen blinden Augen? Aber Bartimäus ist höflich und er antwortet, dass ich sehend werde. Weißt du, wir machen manchmal den Fehler, zu denken, dass Gott ja sowieso weiß, was unsere Not ist, und dann vergessen wir, das vor ihm auszusprechen. Und das Gleiche ist auch manchmal mit den Dingen, die wir vor Gott bekennen, mit unseren Sünden und mit dem Vergeben und so weiter. Also wir gehen davon aus, Gott weiß ja schon, wem ich vergeben muss, und ich bete dann so pauschal, ich vergebe mal allen so rundherum. Oder Gott weiß ja schon, was ich gesündigt habe und ich bete so pauschal, naja, Herr, vergib mir mal alle meine Sünden. Oder ich denke, Gott weiß ja schon, was so meine Leiden sind und ich bete so pauschal, Gott segne mich mal so überall und in allem. Aber Jesus wird hier sehr konkret. Er sagt, Bartimäus, was soll ich genau für dich tun? Hätte Bartimäus gesagt, Herr, ich möchte wenigstens schwarz-weiß sehen können, würde er wahrscheinlich als schwarz-weiß durch die Gegend laufen. Hätte er gesagt, ich möchte sehen können, aber Rot-Grün-Blindheit wäre mir egal, wäre er wahrscheinlich farbenblind geblieben. Hätte er gesagt, ich möchte irgendwie so viel wie möglich sehen können, aber wenn ich eine dicke Brille tragen muss, ist okay. All das wäre möglich gewesen, aber Jesus fragt ihn konkret, Bartimäus, was ist dein Anliegen? Und er sagt, Herr, ich möchte sehen. Und das ist, was er bekommt. Ich möchte euch ermutigen, Gebete konkret zu formulieren. Und darf ich noch was dazu sagen? Die Bibel beginnt mit den Worten, Gott sprach und es wurde. Also Gott hat eine besondere schöpferische Kraft in das gelegt, was wir aussprechen. Und lass mich das so deutlich sagen. Als Christen beten wir laut. Ja, man kann in Gedanken beten, vor allem im Supermarkt an der Kasse, auf jeden Fall. Und ja, man kann in Sprachen beten, das sollte man, so viel wie möglich. Ist beim Autofahren vor allem super und beim Hausauf- und Ablaufen und beim Bügeln und Geschirrspülen und so weiter, da klappt das genial. Aber manches Mal müssen wir einfach unser konkretes Anliegen ganz klar formulieren und in lauten Worten. Und am besten ist es in der Autorität Gottes in die Existenz zu rufen. Wenn ich sehe, wie Jesus für Kranke betet, fällt mir eine Sache auf. Er sagt nie, Vater, ich bitte dich, dass Person XY gesund wird. Er sagt nie, Vater, ich bitte dich, dass dieser Dämon ausfährt. Was er sagt ist, sei frei, sei geheilt, sei gesund. Du sollst sehen, dir geschehe nach deinem Glauben und so weiter. hey, weißt du, du und ich, wir haben diese Autorität, in unsere Lebensumstände hineinzusprechen und schöpferisches Wirken Gottes freizusetzen. Aber die Idee Gottes ist, das, was wir von ihm hören, durch seinen Heiligen Geist, sprechen wir laut aus. Hey, ich habe ja noch eine Minute. Also, wenn man in die Bibel schaut, ganz am Anfang stellt man etwas fest. Gott hat eine Entscheidung getroffen. Er sagt, der Mensch soll auf der Erde herrschen. Stimmt das? Okay. Schon mal darüber nachgedacht, warum die bösen Geister, also Dämonen, unbedingt auf der Suche nach einem Menschen sind, den sie manipulieren können? Weil wenn sie auf der Erde was bewirken wollen, brauchen sie jemanden, der körperlich ist und das ausführen kann. Okay, das ist das Prinzip in der negativen Richtung. In die gute Richtung gedacht, Gott ist seinem eigenen Wort und seinem eigenen Gesetz, seiner eigenen Naturgesetzlichkeit treu. Und er sagt, hier auf der Erde sollen die Menschen herrschen. Also möchte ich auf dieser Erde mit den Menschen zusammenarbeiten. Sie sollen aussprechen, was ich bewirken will. Wir sind die Mitarbeiter Gottes. Und wenn wir aussprechen durch den Heiligen Geist inspiriert, beginnt der Heilige Geist zu handeln und zu wirken. Aber er hat sich entschieden, dass wir einfach Mitspieler sind. Und verstehe mich richtig, Gott kann auch darüber hinaus und er tut das ganz oft, Gott sei Dank. Weil wenn er immer nur tun würde, was wir beten, wäre das ein bisschen dünn wahrscheinlich. Aber die Idee Gottes ist immer dieselbe. Sechste These und danach beginnt schon der Schluss und dann sind wir gleich durch. Gott weiß, was du wünschst, aber er möchte, dass es ausgesprochen wird. Gott kennt dein Herzensanliegen, aber er möchte, dass es ausgesprochen wird. Der siebte Punkt, Zielgerade, Schlussgedanke. Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend. Und jetzt kommt meine Lieblingsstelle dieses ganzen Bibeltextes. Haltet euch am Stuhl fest. Die ist genial. Sehr unscheinbar, aber genial. Hör genau zu. Sogleich wurde er sehend. Und die meisten hören hier auf. Die sagen, ja, es ist vollbracht. Er sieht. Und er sieht gut aus. Aber es geht weiter und heißt hier, und folgte ihm nach auf dem Weg. Wow, ich liebe das. Weil Bartimäus sein Herzenswunsch in Wirklichkeit, in ganz Wirklichkeit, war nicht einfach sehen zu können. Sondern als er dort saß, an diesem Wegesrand und von Jesus gehört hat und sich all die Informationen wie ein Puzzle zusammengebaut hat, ist in seinem Herzen ein Wunsch gewachsen. Und der Wunsch war, ich will ein Jünger von Jesus sein. Ich will den sehen, aber ich will ihn nicht nur einmal sehen und dann meines Weges gehen, sondern ich möchte ihm folgen. Ich will mit ihm leben. Ich will, dass dieser Jesus mein Lebensinhalt wird. Das ist die Entscheidung von Bartimäus. Weißt du, was Jesus hier sagt? Das ist sehr, sehr cool. Jesus sagt, geh hin. Und das griechische Wort hier ist hypage. Also das heißt so viel wie, lauf los, leb dein Leben. Genieß es. Tu, was du willst. Und ich meine, es ist so eine Geschichte aus unserer Gemeinde, dass irgendwie vor vielen, vielen Jahren irgendjemand ein Gebetsanliegen hatte, einen kaputten Fuß geheilt zu bekommen und die Person wurde geheilt. Und was man noch mitbekommen hat, das Erste, was diese Person dann gemacht hat, war dann am nächsten Wochenende in die Disco zu gehen und mal so richtig zu tanzen und in der Gemeinde wurde sie nie wieder gesehen. Also, hey, wenn Jesus wirkt, wenn er heilt, du kannst ja mit dem damit anfangen, was du willst. Er heilt ja nicht nur den, der ihm nachfolgt, richtig? Gott lässt die Sonne aufgehen über Gute und Böse, er liebt jeden Menschen und er wirkt zum Guten, was wir damit machen. Aber Bartimäus sagt, nee, ich gehe nicht einfach hin und lebe mein Leben. Ich folge Jesus nach und denk mal genau mit mir darüber nach, wo Jesus hingeht. Er geht gerade durch Jericho. Es ist der Pilgerweg nach Jerusalem. Das Passafest steht kurz bevor. Und dann ist Karfreitag und Jesus wird gekreuzigt. Und weißt du, wer dabei ist? Vielleicht weit weg vom Gucken her, aber dabei. Und weißt du, wer am Samstag dabei ist, als Jesus im Grab liegt? Und weißt du, wer am Sonntag mitbekommt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Bartimäus. Weil er hat sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Woher ich das weiß, dass er so lange dabei war? Naja, Markus hat sehr viele Informationen über Bartimäus, also er muss länger mit ihm gesprochen haben. Jesus sagt, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Bartimäus entscheidet sich. Jesus ist nicht einfach jetzt irgendwie noch so eine weitere Option für mein Leben, sondern er entschließt sich, Jesus ist mein Leben. Bartimäus entscheidet sich, Jesus ist nicht einfach nur eine weitere Option für mein Leben, sondern er sagt, Jesus ist mein Leben. Und Jesus selber sagt über die Menschen, die ihm nachfolgen und die ihn zu ihrem Leben machen, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Wow. Das ist Zoe versus Bio. Also Zoe ist das Leben auf Griechisch, das Jesus hier benennt, und Bio ist auch Griechisch für Leben. Bio ist ja, Biogemüse vom Bauern. Also Bio ist das, was irdisch lebt, was biologisch lebt. Aber Zoe ist das, was von Gott aus lebt, was er angehaucht hat und lebendig gemacht hat. Und ich wünsche dir, dass du ein Mensch bist, der voller Zoe ist, voller Leben von Gott, und dass dieses Leben durch dich raussprudelt und alles andere um dich herum kontaminiert. Wow, ich lese uns noch einmal meine 7 Thesen von heute Morgen vor, damit du die abschließend einfach für dich noch einmal präsent hast, und dann möchte ich mit uns beten. Die erste, es ist nicht wichtig, welchen Namen du bei Menschen hast, weil Gott dir einen Namen gegeben hat. Er kennt dich. Und die Bibel nennt Gott bei vielen Namen, aber Gott hat uns einen Namen offenbart, in dem rettende Kraft liegt. Du kennst Gott. Jesus Christus ist der Name, den du anrufen darfst. Und die Widerstände, in denen wir manchmal leben, bestätigen eigentlich nur, dass wir wirklich mit Jesus unterwegs sind. Gott hört uns immer, er hört uns nach seinem Willen und er handelt zu seiner Zeit. Alte Lasten gehören nicht ins Reich Gottes. Der Punkt ist mir wichtig heute Morgen. Und Gott weiß, was du wünschst und was du brauchst, aber du darfst und du musst es auch aussprechen vor ihm, weil er möchte konkret mit dir werden. Und der letzte, eine Glaubensentscheidung für Jesus Christus ist keine weitere Option im Leben, sondern sie bedeutet, Jesus Christus ist mein Leben. Ich kann diese Predigt nicht beenden, ohne dir das Angebot gemacht zu haben, heute Morgen für dich zu beten. Weil ich glaube, dass wir ein bisschen wie Bartimäus sind, dass Jesus hier schon längst den Raum betreten hat und vielleicht wie durchzieht. Und irgendwie ist dieser Gottesdienst ja irgendwann vorbei und dann ist auch das Momentum dieses Gottesdienstes zu Ende, auch wenn Jesus mit uns geht. Aber er greift doch diesen Morgen und mit dem Anliegen, das dir auf dem Herzen liegt, das du vielleicht schon lange mit dir rumträgst, mit der gesundheitlichen Last, der seelischen Last, der geistlichen Last, heute Morgen zu Jesus kommst und sagst, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Vielleicht bin ich ja der, den Jesus schickt und gesagt hat, ruf ihn, ich rufe dich heute Morgen. Gott möchte dir begegnen. Amen. Hey, vielleicht magst du, ich weiß nicht, wo du sitzt mit der Klavier, mit den Klaviermöglichkeiten, sie nannten ihn El Blindo, naja. Auf jeden Fall möchte ich noch einmal mit uns beten. Vielleicht mögt ihr mit mir zusammen aufstehen, weil ich denke, irgendwie wirst du uns bestimmt an den Lied auch reinleiten, dass wir noch gemeinsam singen. Und während wir das tun, möchte ich dich ermutigen, sei wie Bartimäus, spring auf von deinem Stuhl, schmeiß dein altes Gewand hinter dich, lass dein altes Leben zurück und komm einfach vor. Wir beten für dich. Victor, du unterstützt mich einfach. Wir beten zusammen, wir beide für dich. Und wir glauben von Herzen, dass Gott dir heute Morgen begegnen wird. Himmlischer Vater, lass diese Predigt in unseren Herzen heute Morgen Glauben freisetzen. Heiliger Geist Gottes, komm und füll den Raum. Und lass uns wirklich spüren und wahrnehmen, dass Jesus in unserer Mitte ist und sich durch unsere Mitte bewegt. Und Herr, ich bete, dass du dieses Bild in unseren Herzen so lebendig werden lässt, dass wir es wagen, wie Bartimäus heute Morgen, all das abzuwerfen, was uns fesselt, was uns zurückhält, was uns gesundheitlich plagt. Und uns auszustrecken nach dir, nach deinem Segen, nach deiner Heilung, nach deiner Begegnung. Im Namen Jesu Christi, himmlischer Vater. Amen. Amen. Ich ermutige euch, seid mutig und kühn. Traut euch vor, wenn ihr mögt. Gott ist auf jeden Fall da. Wenn wir für euch beten, sagt uns nur in einem Wort oder Satz ganz kurz euer Anliegen, weil Gott weiß alles drumherum. Für uns reicht die Information, Kopfschmerz oder irgendetwas in der Richtung, damit wir das schnell in Gebetsworte formulieren können. Gott mit euch. Amen.